Wir sprechen heute mit Sebastian Hunold. Er ist der Geschäftsführer und Co-Founder von eRevolt und erzählt uns recht viel über Produktentwicklung, aber auch ganz viel über Finanzierung. Und er hat einige Tipps in petto für Gründer, die sich auf solch einen Weg machen, was sie vielleicht im Vorfeld mitbedenken sollten. Ich freue mich drauf. Herzlich willkommen, Sebastian.
Hallo Silke.
Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Gründwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Du bist heute da als Vertreter von eRevolt. Du bist Gründer und Geschäftsführer bei eRevolt und bist ja das Startup von Tag 1 beim Gründwerk eigentlich, ne?
Ja, richtig. Wir haben gesehen, wie das Gebäude hier gebaut wird und dachten uns, das klingt sehr gut, dann machen wir mit und waren dann auch mit die ersten Mieter, die eingezogen sind.
Ja, super cool. Allererste Frage, die ich immer jedem Gast stelle, nicht, dass ich sie vergesse, ist, was war dein erster Job? Und was hast du da gelernt?
Der erste wirkliche Job war nach dem Studium. Ich habe eigentlich Luft- und Raumfahrt studiert, habe aber seitdem niemals in der Luftfahrt gearbeitet, sondern bin dann, wie es viele hier im Münchner Raum, in die Automobilbranche abgerutscht. Und insofern auch das erste war in der Beratung gewesen. Stahl Automotive Consulting war halt eine Strategieberatung rund um Automobilthemen.
Ja, und die Automobilbranche hat dich ja nicht losgelassen, ne? Bis heute nicht.
Nee, da stecke ich bis heute drin.
Genau. Dann erzähl doch mal ein bisschen, was macht eRevolt?
Genau, was wir machen, wir entwickeln eine Möglichkeit, dass man Autos in die Kreislaufwirtschaft überführt. Das heißt, wenn ich heute ein Auto kaufe, dann muss ich dafür sehr, sehr viel Geld hinlegen und das verliert rapide an Wert. Und nach einigen Jahren ist es typischerweise so weit, dass irgendwas veraltet ist. Das kann was Kleines sein, wie dass ich mich vielleicht beim Elternauto nicht mit dem Handy verbinden kann oder dass es irgendein Assistenzsystem nicht gibt. Das kann auch was Größeres sein, wie dass ich jetzt zum Beispiel ein E-Auto haben möchte, weil ich in die Innenstadt nicht mehr reinkomme mit meinem Diesel und mal halt einen anderen Antriebsstrang bräuchte. Aber in jedem Fall, der Großteil des Autos ist ja noch gut und dort entwickeln wir eine Lösung, dass man das upgraden kann. Das heißt, Verbrenner zu E-Auto umbauen, das Infotainment-System upgraden und das Ganze eben in einer, wie man so schön sagt, skalierbaren, serientauglichen Lösung. Das heißt, dass das Ganze sehr schnell geht innerhalb von einem Werkstatttag und auch erschwinglich ist, sodass es wirklich eine sehr preiswerte Lösung ist im Vergleich zu einem Neukauf eines neuen oder eines gebrauchten Fahrzeuges, was ähnliche Features bietet.
Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, ihr habt ein Hardware-Kit, also einen Rahmen, wo ihr den E-Motor drin habt und noch viele andere Teile.
Ja, genau.
Und das ersetzt ihr quasi vorne im Motorraum und ihr bildet die Werkstätten dafür aus. Also ihr sucht dann später Partner in Werkstätten, die das einbauen für euch. Und ihr entwickelt dieses Kit plus das Infotainment im Cockpit, dass man dann Handy koppeln kann und alle möglichen neuen Features hat, die moderne Autos eben haben.
Genau, richtig. Und das ist ja auch, wie du eben schon gesagt hast, nicht abgeschlossen. Also über die Jahre können da wieder neue Features hinzukommen, neue Funktionen, die wir einbauen werden. Aber ganz zentrales Element ist, dass wir selber nicht umrüsten, sondern wir haben in Deutschland sehr, sehr viele Werkstätten, über 30.000 Stück, wenn ich jetzt die richtige Zahl noch im Kopf habe. Dadurch wäre es unsinnig, wenn wir jetzt weitere Werkstätten aufmachen, sondern stattdessen vertreiben wir unser Kit an die Werkstätten und die können es ihren Kunden vor Ort anbieten. Damit haben die Kunden einen super Service vor Ort und müssen auch nicht durch ganz Deutschland fahren. Wenn ich jetzt hier in Süddeutschland das anbiete und ich habe einen Kunden in Hamburg, das ist ja total unpraktisch, der will es ja vor Ort haben.
Und du hast gesagt, in einem Tag wäre es fertig. Also wenn ich mein Auto hinbringe, habe ich einen Tag später ein E-Auto mit neuen Features im Cockpit.
Genau, richtig. Also es ist so entwickelt oder wir entwickeln es gerade so, dass die Umrüstung innerhalb von einem Tag stattfinden kann. Klar, man muss vorher mal bestellen, man wird wahrscheinlich ein paar Wochen Vorlaufzeit haben, aber dann bringe ich das Auto morgens hin und am nächsten Morgen kann ich es abholen.
Ihr habt natürlich auch schon eine Idee, was sowas ungefähr kosten wird. Wo wird das ungefähr landen?
Also unser Zielpreis mittelfristig sind 12.000 Euro. Jetzt mal für ein Referenzmodell wie den VW Golf. Es variiert natürlich auch etwas von Fahrzeug zu Fahrzeug. Wenn ich später auf größere Fahrzeuge gehe, ich sag mal ein 5er BMW, dort werde ich auch mehr Reichweite brauchen. Das Auto ist ja auch größer und schwerer. zusätzlich nochmal größere Batterie. Insofern werden sich die Kosten entsprechend auch dann anpassen und dort größer werden.
Mhm. Ihr habt ja auch ein Auto schon umgebaut. Das steht ja auch ganz häufig hier vom Gründwerk. Also wer mal Interesse hat, kann sich auch gerne melden. Ich schreibe auf jeden Fall den Kontakt vom Sebastian in die Shownotes und verlinke natürlich auch eure Webseite. Das ist ja ein Erlebnis, das Auto zu fahren, oder?
Also absolut.
Was sind so die Feedbacks von den, also was ist es, ein Golf-Variant?
Das ist, genau, ein Golf-Variant. Ein Golf 7, also der von 2012 bis 2019 gebaut wurde. Das ist jetzt einer von 2018, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das Feedback ist, ich muss sagen, erstaunlich enthusiastisch. Weil immer, wenn ich damit fahre, denke ich mir halt, ja gut, es ist ein Auto. Drücke ich aufs Gas, fährt er schneller, drücke ich auf die Bremse, fährt er langsamer. Fährt sich ganz normal sozusagen. Aber klar, wenn man es das erste Mal fährt, wenn ich mich zurückerinnere, ist halt schon ein cooles Gefühl, wenn man denkt, hey, das Auto ist doch eigentlich ein Diesel und jetzt habe ich da auf einmal dieses elektrische Fahren mit einem viel direkteren Ansprechverhalten, total leise. Es ist schon verrückt, sowas zu fahren. Und ja, die Leute finden es in der Regel wirklich echt faszinierend, das mal auszuprobieren.
Ihr habt auch schon relativ coole Partner an Land gezogen, die mit euch arbeiten. Mhm. Wen habt ihr denn da jetzt gerade so?
Ach, da haben wir eigentlich einen recht großen Blumenstrauß. Unsere Philosophie ist ja, dass wir, ähnlich wie bei unserem Produkt, was wir machen, das Rad nicht neu erfinden, sondern so viel nutzen, wie es schon geht. Und dementsprechend auch für die Entwicklung setzen wir sehr stark auf Partner. Das geht los von Firma Kurocon zum Beispiel. Die sitzen in Hessen und unterstützen uns extrem bei der Entwicklung der Steuergeräte. So ein Auto ist ja ein Computer auf Rädern, wo sehr viel programmiert werden muss. Über das Autohaus Repp, die mit uns die ganzen Prototypen bauen und auch das Umbaukonzept entwickeln, bis hin dann zu den Lieferanten, die die ganzen Teile liefern, weil auch da wir glauben nicht, dass wir einen besseren E-Motor entwickeln können als die, die es schon gibt, sondern da arbeiten wir einfach mit Automobillieferanten zusammen, die die ganzen Teile haben und entwickeln aus denen unser Umrüstkit.
Ihr habt aber Autoscout war doch auch irgendwie bei euch.
Richtig.
Was machen die denn bei euch?
Genau, mit Autoscout, da geht es dann in den ganzen Vertrieb rein, denn zum einen, wie gesagt, brauchen wir die Werkstätten, um es wirklich dem Kunden anzubieten, um die Umrüstung durchzuführen und die sprechen natürlich auch ihre eigenen Kunden an, aber gleichzeitig überlegen wir auch, wie wir noch eine große Reichweite erreichen können, dass einfach viele Leute auf aufmerksam werden und ich auch in dem Moment, wo ich ein Auto suche oder eine neue Form der Mobilität suche, darauf aufmerksam werde. Dadurch sind wir sehr froh, dass wir Autoscout gewinnen konnten. Das wird dann so ablaufen, dass sobald die Lösung serientauglich fertig ist, wird die auf der Plattform integriert. Und wenn ich dann als Kunde auf Autoscout ein Auto suche, zum Beispiel einen elektrischen Volkswagen, das mir dann angeboten wird, wenn du deinen Golf als Verbrenner eingestellt hast, wird automatisch überprüft, ob das umrüstfähig ist, dieses Modell. Und wenn ja, wird er mir gleich vorgeschlagen mit dem Hinweis, dieses Auto kannst du bei eRevolt zum E-Auto umbauen lassen. Vielleicht ist es ja was für dich. Wenn ja, kannst du hier klicken und dann erhältst du weitere Informationen.
Ihr habt irgendwann mal die Geschichte erzählt, wie ihr überhaupt auf dieses ganze Thema gekommen seid. Die ganz ursprüngliche Geschichte, kannst du die nochmal erzählen?
Kann ich gerne machen. Das war der Ideengeber bei uns, ist der Ralf Schollenberger bei uns aus dem Team. Der war gezwungen, ein Auto zu verkaufen, weil er genau das Problem hatte, dass das eben aufgrund von Dieselmotoren nicht mehr in die Stadt fahren durfte. Mhm. Und musste es dann weit unter Wert verkaufen, was schon genug geschmerzt hat. Und als dann der Verkäufer da war, hat er den Kaufvertrag für das Auto ausdrucken wollen. Und wie es so immer ist, Druckerpatrone gerade leer, musste der Patrone tauschen. Dabei kam ihm wohl die Idee, dass er gemeint hat, hey, ich kaufe ja nicht einen neuen Drucker, weil die Patrone leer ist, aber ich muss jetzt gerade mein Auto verkaufen und ein neues Auto kaufen, weil der Motor eben nicht mehr passt. Und kann man das denn nicht auswechseln? Kann man das nicht irgendwie ähnlich wie so eine Druckerpatrone klick-klack wechseln? Und da er selber aus der Versicherungsbranche kommt, also kein Ingenieur ist, hat er sich mal umgehört, so im Kollegenkreis und im Freundeskreis, wer denn Lust drauf hätte und wer sich das zutraut. Und so sind wir eben, die wir dann auch zusammen die Firma mit ihm gegründet haben, zusammengekommen, dass wir gesagt haben, doch, das gucken wir uns mal an, das wäre doch hochgelacht.
Ja, cool. Ich glaube, wenn man noch nie ein Produkt entwickelt hat, dann ist das unheimlich schwierig zu verstehen, durch welche Phasen man da überhaupt läuft. Also ihr habt ja erstmal eine Idee geboren, dann habt ihr einen Prototypen gebaut. Das ist jetzt der Golf, der bei uns häufig unten vorm Grundwerk steht. Und jetzt seid ihr dabei, das Produkt serienreif zu machen, ne? Oder wollt das gerne serienreif machen. Was muss man da denn jetzt tun, damit es serienreif wird?
Du hast ja schon erwähnt, dass es verschiedene Phasen sind und es ist tatsächlich ein gewisser Weg, den man, wie soll ich sagen, nicht unterschätzen sollte. Wir waren auch am Anfang so gepolt, wir haben ein paar Voruntersuchungen gemacht. Geht das denn? Uns schon mit zum Beispiel Kurocon war recht früh am Start, die ich erwähnt habe als unsere Partner. Mit denen haben wir schon viel gechallenged und das Konzept aufgestellt. und hatten das dann auf Papier so schön runterskizziert und dachten, jawohl, jetzt können wir eigentlich loslegen. Und wir hätten da am liebsten schon einige Schritte übersprungen und hätten sofort das Serienprodukt entwickelt. Und wir wurden da so ein bisschen zurückgepfiffen von unserem ersten Investor, der eingestiegen ist, weil er gesagt hat, hey Jungs, macht doch mal einen Schritt nach dem anderen, baut erstmal einen Prototypen und dann Schritt für Schritt das Ganze aufbauen. Es kommt eh immer alles anders als gedacht. Und das war schon ein sehr, sehr hilfreicher Hinweis von ihm, weil er hat selbst schon in seinem Leben, soweit ich jetzt weiß, 2 Firmen aufgebaut und ist halt dementsprechend erfahren in dem Gebiet. Wie er gesagt hat, es kommt alles anders als gedacht und man sieht Schwierigkeiten, wo man vorher keine gesehen hat und was anderes kann man dann doch wieder leichter lösen. Und insofern ist es gut, wenn man das lieber in kleinere Schritte zerteilt und sich da dann so Schritt für Schritt rantastet, lieber immer erstmal ein kleines Stückzahl ausprobieren. Wenn das funktioniert, dann das Größere, erstmal ein MVP machen, statt gleich die ganze Welt auf einmal zu erobern. Kommt man in der Regel besser hin, als wenn man denkt, man kann von 0 auf 100 in einem großen Satz springen.
Bei den Prototypen hattet ihr ja auch schon genügend Herausforderungen. Also ihr musstet ihn ja auch durch den TÜV bringen. Also damit man hier nie auf den Straßen fahren kann. Ich meine, dafür gibt es genug Regelungen in Deutschland. Naja. Das ist ja auch so ein Meilenstein, den ihr schon geschafft habt. Aber das bedeutet ja auch immer deutlich Vorbereitungszeit. Und das war ja für die auch erstmal eine völlig neue Erfahrung. Wahrscheinlich, dass da plötzlich ein alter Verbrenner jetzt als E-Auto da vor der Tür steht. Ne? Genau, und jetzt seid ihr dabei, diese Serienproduktion vorzubereiten. Und jetzt wollt ihr euch erstmal einen kleinen Satz von Autos vornehmen und die erstmal in den Markt bringen, um dann wirklich eine Serie für verschiedene Modelle dann aufzubauen. Richtig?
Ganz genau, das ist wieder der gleiche Gedanke, dass wir den Proof of Concept, also den technischen Proof of Concept, haben wir jetzt erbracht mit dem Auto, was unten steht. Das ist voll zugelassen, das kann man jederzeit Probe fahren, das funktioniert. Wir haben auch selber schon tausende Kilometer draufgefahren. Nun kommt halt noch als nächstes der Proof of Market, dass wir zum einen beweisen, jawohl, die Kunden wollen das haben. Wir haben zwar schon tausende Interessentenbekundungen über unsere Website hauptsächlich, aber Papier ist geduldig.
Da mache ich auch noch einen Link in die Shownotes. Also wer Interesse hat und sein Auto umbauen lassen möchte, der kann sich auch gerne an den Sebastian wenden. Ja.
Sehr gerne. Ja, wie gesagt, bei uns auf der Website kann man sich anmelden und sagen, ich habe das und das Auto. Wir werden es nicht für jedes Auto ab Anfang gleich machen können, sondern es ist wirklich modellspezifisch. Aber wir orientieren uns halt schon daran, wo haben wir die größten Stückzahlen von unseren Kunden. Und insofern ist es für uns auch sehr hilfreich, wenn wir auf der Website sehen, für das Modell X oder das Modell Y gibt es schon viele Interessenten. Werden wir gucken, dass wir es möglichst bald anbieten können, die Leute, die sich halt angemeldet haben, dann auch gleich anschreiben und sagen, jetzt ist es verfügbar.
So eine Serienproduktion oder Serienreife herzustellen und jetzt die kleinere Stückzahl erstmal in den Markt zu bringen, das erfordert natürlich auch Finanzierungspotenzial, also Finanzierung von außen. Das könnt ihr nicht alleine stemmen. Sowas, dafür habt ihr zu viele Teile, die ihr zukaufen müsst und auch in größeren Mengen abnehmen müsst, um da bestimmte Preise zu bekommen. Gell?
Genau.
Jetzt seid ihr gerade auf Investorensuche. Wie gestaltet sich denn das? Du hast mal irgendwann gesagt, wären wir eine reine Softwarebude, dann wird es wahrscheinlich einfacher sein. Was sind denn da gerade die Stolperfallen?
Die Herausforderungen für uns sind eigentlich gerade auf 2 Seiten und da sollte man vielleicht sagen, wir haben jetzt Ende 2024, so ein Podcast kann man auch nochmal in 1-2 Jahren hören und ja, vielleicht ist die Situation dann wieder ganz anders. Zum einen ist, dass wir halt wirklich Hardware machen, das war das, was du auch erwähnt hast. Software hat den Charme, dass in vielen Bereichen man einen MVP oder auch ein tatsächliches endkundentaugliches Produkt relativ preiswert bauen kann. Nicht immer, aber manchmal. Man braucht halt in Anführungsstrichen nur die Programmierer und wenn man viel selber machen kann, kann man Geld sparen. Wenn man Hardware macht, ist es halt schon ein ganzes Stück teurer, weil man muss die Komponenten einkaufen, wie du gesagt hast. Also wir starten jetzt damit, dass wir erstmal circa ein Dutzend Audi A2 umrüsten, weil dort haben wir die Liste von den Leuten, die gesagt haben, sie wollen es machen, eigentlich schon mehr als voll. Da ist wirklich großes Interesse da. Die Autos, die eignen sich auch technisch sehr gut und insofern ist es ein guter Startpunkt, aber wir müssen dafür halt die ganzen Teile einkaufen, auch etwas Vorentwicklung machen, wieder die Abnahme mit TÜV und Co. machen und das sind halt erstmal Kosten, die man extern stemmen muss, also nicht gerade wenig und das andere ist auch, man hat ja immer so die verschiedenen Hype-Themen, die gerade besonders gut ankommen. Ja. Und ich weiß nicht, was jetzt der nächste große Trend wird. AI war ja so von einem halben Jahr, aber das flaut schon wieder langsam ab.
Automobil ist gerade nicht so angesagt.
Richtig. Und Automobil gibt es gerade kaum einen Automobilhersteller oder einen Lieferanten, der nicht dabei ist, Stellen abzubauen. Und insofern sind die Investoren da halt schon etwas zurückhaltender, jetzt viel Geld in die Hand zu nehmen, um in ein Automobilthema zu investieren. Aber am Ende des Tages heißt es einfach durchhalten und Überzeugungsarbeit leisten, denn das Interesse ist schon da und es wird dann auch gesehen, dass es vielleicht nicht die klügste Idee ist, immer nur auf das Thema zu springen, wo alle anderen drauf springen, sondern auch ein Thema zu dem, was die anderen bewusst liegen lassen, weil sie sich nicht rantrauen, zu sagen, jawohl, das passt aber gut in mein Portfolio rein und das hat Zukunft und darin möchte ich mich gern beteiligen.
Ja, also ihr habt ja auch wirklich tolle Kontakte inzwischen aufgebaut und die Leute haben euch ja wirklich gefunden. Auf der Messe sind sie an euch vorbeigelaufen und ihr habt sie rangezogen, wart schon in Berlin beim Wirtschaftsminister, habt da das vorgestellt und also es sind natürlich tolle Kontakte, aber irgendwann muss es eben auch in Finanzierung münden.
Ne? Ja, richtig.
Also jetzt wäre eigentlich meine Frage, was ist dein Tipp für Gründer, die in so einer Situation sind? Oder brauchst du noch ein bisschen Zeit, um den Tipp zu bauen, weil ihr gerade in der Phase drin seid? Das könnte auch sein.
Genau, also ich könnte jetzt viel sagen, was nicht funktioniert.
Nee, aber, ja, aber ist vielleicht auch nicht schlecht, ja.
Spaß beiseite. Ich glaube, das Wichtige ist, Kontakte sind das halbe Leben. Mhm. Auch zum Beispiel unser erster Investor, das ging auch drüber, dass wieder ein Bekannter eines Bekannten kannte ihn und so haben wir den Kontakt hergestellt. Wenn es nicht diesen Kontakt gegeben hätte und das Thema hätte er irgendwie auf den Tisch bekommen, hätte es ihn auch interessiert, aber er hätte es wahrscheinlich nie auf den Tisch bekommen, weil wir auch nicht an ihn gedacht hätten. Insofern kann man sich nie gut genug vernetzen. Das ist auch ein Riesenvorteil, um ein bisschen Werbung hier fürs Gründwerk zu machen. Ich werde nicht dafür bezahlt, ist auch nicht abgesprochen, aber das ist tatsächlich was, was wir hier sehr zu schätzen wissen. Man hat eben nicht nur ein Dach über dem Kopf und irgendeinen Schreibtisch in einem Büro stehen. Man hat eine Vernetzung, man hat eine Community und das kann man kaum mit Gold aufwiegen. Und der andere Tipp wäre wirklich, am Anfang waren wir auch so, dass wir das sehr streng durchgeplant haben. Dann dachten wir, und hier mal noch 2 Wochen Puffer und da noch 2 Wochen Puffer und dann sind wir da gut aufgestellt. Pustekuchen, es kommt nie so wie geplant. Also man muss eigentlich alles aufs, soweit es geht, bis ins Detail durchplanen, aber sich gleichzeitig gewahr sein, dass alles komplett anders kommt als gedacht und man dann improvisieren muss. Und das bedeutet gerade für das Thema Geld ranschaffen, es dauert in der Regel viel länger. Das heißt, dort auch den entsprechenden finanziellen Spielraum zu haben. Es gibt ja manche Startups, häufig geht's gut, manchmal geht's nicht gut, die sich gleich einen sehr großen Personalstamm zum Beispiel aufbauen, wo wir gesagt haben, wir machen das erstmal sehr schlank, so schlank wie nur möglich. Was uns jetzt auch hilft, weil hätten wir uns einen großen Personalstamm aufgebaut und dann verzögert sich die Finanzierung mal ein halbes Jahr, dann ist man auf einmal pleite, weil man die Leute zahlen muss, aber man muss sie wieder entlassen, was ein sehr, sehr schlechtes Zeichen ist. Hm. Insofern würde ich sagen, immer klein bleiben, bescheiden bleiben, dass man einfach genug Puffer hat, nicht nur mit einer Contingency, sondern auch mit mehreren umgehen kann, um einfach ja, immer genug Puffer zu haben, auch wenn irgendwelche Probleme kommen, die man am Anfang nicht vorhergesehen hat und die passieren immer.
Was war denn eigentlich mal eine Frage von einem Investor, wo du überhaupt nicht dran gedacht hast, dass er das fragen könnte?
Muss ich jetzt überlegen, weil in letzter Zeit wurden diese Fragen natürlich immer weniger, weil irgendjemand hat sie dann mal alle gehört.
Okay. Oder vielleicht fangen wir mit der an, die am meisten gestellt wurde. Welche Frage wurde dir am meisten gestellt?
Also es ging so ein bisschen durch die Phasen durch. Das ist wahrscheinlich auch ein guter Hinweis, man geht immer von sich selber aus. Und für uns selber, wie gesagt, die meisten von uns haben Ingenieurshintergrund, teilweise Jahrzehnte Erfahrung in der Autoindustrie. Dass die Umrüstung von Verbrenner auf Elektroauto rein technisch möglich ist, ist für uns eine Frage, die haben wir uns keine Minute lang gestellt, weil es absolut logisch ist, dass es möglich ist. Ja. Es ist ja die Frage, ist das wirtschaftlich möglich? Wie ist es mit der Zulassung und so weiter? Aber das war was, was am Anfang gerade sehr häufig gestellt wurde. Ist das denn technisch möglich? Geht das überhaupt? Fährt das Auto noch, wenn ich da einen Motor rausnehme? Oder ist es so, als ob ich einem Menschen sein Herz rausnehme und stattdessen irgendwas aus Lego reinstelle? Der lebt ja auch nicht weiter. Also ungefähr ja, okay. Sowas
das
in der
habt
Richtung.
Ihr bewiesen, ja, genau.
Und genau, das heißt, da war ja so die technische Fragestellung. Danach kam diese Marktfragestellung, hey, interessiert das überhaupt jemanden? Das will doch eigentlich niemand haben. Das können wir dann damit aushebeln, dass wir sagen, wir haben jetzt über unsere Website mehrere tausend Anmeldungen. Dann die Frage, aber kriegt ihr das von den Prozessen her? Und das ist halt der nächste Schritt jetzt mit dem Audi A2, dass wir sagen, ja gut, dann machen wir die ersten 10, 12, 15 Fahrzeuge und händigen die den Kunden aus, verkaufen die. Da haben wir A gezeigt, die Kunden zahlen da Geld für. Und B, es funktioniert auch mit dem ganzen, ja, die ganzen Prozesse dahinter funktionieren auch. Also die Fragen verändern sich mit der Zeit, je nachdem, in welchem Stadium man ist. Und wenn man das eine bewiesen hat, dann kommt einfach wieder das nächste.
Gab es auch außerhalb des technischen Bereichs etwas, was die Investoren immer gefragt haben? Zum Team, zu Randthemen, würde ich jetzt mal sagen, oder die halt nicht eure technische Lösung betreffen.
Es gibt eigentlich wenig, was da nicht gefragt wird. Das Team, okay. Hast du schon gesagt, ist ganz wesentlicher Punkt. Man sagt ja immer, die Investoren investieren in 3 Sachen. Das Team und das Team. Und das stimmt auch. Da muss man sich gut verkaufen. Man muss das richtige Team haben. Nicht zu groß, nicht zu klein. Auch die richtigen Initialisierungen und Erfahrungen drin haben. Aber ansonsten auch das gesamte Geschäftsmodell, die Go-to-Market-Strategie von dem, wie wollt ihr die ersten 3 Autos verkaufen, bis zu dem wo seht ihr eure Firma in 10 oder 20 Jahren, wo man sich teilweise schon denkt, komm, jetzt mal im Ernst, wenn ich das, woher soll ich das jetzt schon wissen?
Genau, nach den Wechseln, die man am Anfang durchmacht als Gründer. Ne? Ja, also richtig. Weil da wechselt man ja fast täglich irgendwie die Strategie am Anfang, weil man erstmal die Richtung finden muss. Und wenn man sie dann hat, dann muss man sie erstmal ein bisschen durchhalten. Aber die Zeitspannen sind halt einfach ganz anders als in etablierten Unternehmen. Also man ist ja, das ist ja der große Vorteil von Gründern, dass sie sehr agil sind und sehr schnell sich anpassen können auf die Marktantworten. Ja. Okay. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein bisschen nervig war, wenn man in 10 Jahren, 20 Jahren, ja, okay, weltbeherrschender Automobilhersteller.
Andererseits, ich meine, man muss sich halt auch gut verkaufen. Wir waren vielleicht am Anfang auch zu bescheiden. Das kann man ja schön fortschreiben, so ein Business Case zu zeigen. Hey, wenn sich das alles dementsprechend entwickelt, nach den Annahmen, dann kommen wir dort und dorthin. Klar, dann, wie du sagst, dann ist man irgendwo dieser weltbeherrschende Automobilhersteller. Das wird dann auch schnell wieder in Zweifel gezogen. Logisch, aber wenn man dann zeigt, pass auf, aber die Annahmen stecken dahinter und dann kommt das bei raus. Mhm. Da kann man es, wenn man es gut argumentieren kann, kommt man auch häufig an den Punkt, wo die dann sagen, ja doch, okay, doch, könnte es sein, ja.
Dann wäre jetzt meine Frage nach dem Tipp für Gründer. Was, wenn Sie ein Produkt entwickeln, was eben auch, was nicht rein Software ist, sondern was ein haptisches Produkt ist, an was muss man einfach denken, wenn man Gründer ist? Was ist dein Tipp?
Es sind wirklich ein ganzer Blumenstrauß von Sachen, an die man denken sollte. Die wesentlichen, die ich vielleicht mir selber mit auf den Weg geben so würde, wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückspringen könnte, ist zum einen, wie einer unserer Mitgründer immer zu sagen pflegt, keep it simple. Nicht versuchen, es extrem komplex zu machen, sondern erstmal so einfach wie möglich von den Prozessen her, vom Geschäftsmodell, von der Eigentümerstruktur, aber auch vom Produkt selber. Das heißt, auch beim Produkt, wie ich schon erwähnt habe, lieber in so kleinen Schritten gehen, erstmal ein MVP machen, dann das nächste und nicht von 0 auf 100 springen wollen. Das, was anderes, was in meinen Augen noch sehr wichtig ist, was wir am Anfang unterschätzt haben, ist wirklich das Thema Marketing auch. Als Startup muss man extrem viel Marketing machen und ein gutes Produkt zu haben, bringt nichts, wenn niemand weiß, dass es dieses Produkt gibt. Darum lieber schnell was im Markt bringen und sich gut darstellen. Auch da, gerade in Deutschland hat man ja häufig die Mentalität, dass man eher so ein bisschen bescheiden und zurückhaltend ist im Vergleich zu dieser eher amerikanischen Auftreten. Wir sind die Besten, wir haben das Größte, wir haben das Tollste und in ein paar Jahren haben wir die Welt erobert. Es schadet nicht, ein bisschen mehr auf den Putz zu hauen, weil es macht halt bei Startups auch jeder. So ein schönes Beispiel ist beim Business Case auch. Das kommt ja immer drauf an, wie die Zahlen sind. Das kann man sagen, ich bin optimistisch oder pessimistisch oder realistisch. Wenn ich den eher sehr zurückhaltend rechnen würde und dann dem Investor gebe, der Investor sagt automatisch schon im Kopf, jede Zahl an Umsatz, an Gewinn drittel ich mal und jede Zahl, wie lange es dauert, die verdoppel oder verdreifache ich mal im Kopf, weil das meine Erfahrung ist. Das heißt, wenn ich dann schon pessimistisch rangehe und denke, ich mache es aber besonders realistisch, glaubt mir keiner, dass realistisch ist, lieber da auch, es sollte natürlich nicht gelogen sein, man muss es nachweisen können, aber selbstbewusst ranzugehen und sich wirklich gut zu verkaufen, ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ist einfach so. Und der letzte Punkt ist, glaube ich, auch immer wirklich den Kunden im Auge zu haben. Das glaube ich zwar, oder sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst, war bei uns wahrscheinlich nicht so das große Problem, aber wo wir uns immer selber zügeln mussten, weil gerade wenn du, ich habe es schon mehrfach erwähnt, ein Team von mehreren Ingenieuren hast, die neigen natürlich dazu, die tollste Technik um der Technik willen zu machen, dass man sich dann immer wieder zurückzügelt und sagt, stopp mal, was braucht denn der Kunde wirklich? Weil es bringt mir nichts, wenn ich die Lösung habe auf ein Problem, was nicht existiert. Das hängt wieder mit dem Keep it simple zusammen. Wenn ich ein Produkt habe, was über drei Ecken gedacht ganz toll ist, das versteht keiner, da denkt sich keiner rein, sondern es muss wirklich sofort offensichtlich sein, welches Problem löst das und wem kann ich es wie anbieten und das den Kunden auch erstmal einfach anbieten zu können, um in den Markt reinzukommen. Also ich hoffe, das war jetzt nicht zu kryptisch formuliert.
Überhaupt nicht. Ich verstehe es total.
Okay.
Ich glaube, das sind die größten Herausforderungen. Gerade wenn man Gründer ist und so ein Baby hat, beschäftigt man sich ja auch schon ewig lange damit. Und man bedenkt gar nicht, dass man das ja an jemanden bringen muss, der sich noch nie damit beschäftigt hat.
Ja.
Und diese Sichtweise fehlt dann einfach. Und deshalb ist es manchmal wahrscheinlich auch ganz gut, oder das ist auf jeden Fall gut, dass man das immer wieder bei Leuten testet. Also den Pitch testet, immer wieder erzählt, was mache ich da eigentlich, warum mache ich das so, was habe ich mir da ausgedacht, warum habe ich mir das so ausgedacht und das so einfach wie möglich und immer auf Rückmeldung der anderen. Und das, ich meine, das machen wir ja hier im Gründwerk auch regelmäßig. Ich glaube, ich habe dich auch schon zigmal pitchen hören, auch hier bei größeren Veranstaltungen.
Und jedes Mal ein bisschen anders, gell?
Jedes Mal ein bisschen anders. Und das ist ja auch die Stärke, dass man es eben aufs Publikum anpasst, sich selbst weiterentwickelt und das alles mit einfließt in den Pitch, den man dann nach außen trägt. Ne?
Du hast gerade angesprochen schon, das ist ja schon ein bisschen wie das eigene Baby dann. Aber ich finde, man soll das nicht ganz so betrachten. achten. Wenn man sich zu sehr dran festklammert, wird es nicht gut. Man braucht auch eine gewisse Flexibilität zu sagen, hey, unsere Idee hat sich verändert mit der Zeit und das ist auch gut so, weil dafür ist es ja ein Lernprozess, wo man mitkriegt, die ursprüngliche Idee hat nicht oder kommt nicht so gut an, als wenn wir nur einen Teil davon rausschneiden oder wenn wir irgendwas noch spezialisieren oder umbauen. Also ich habe mal von einem Investor die Zahl gehört, dass 50% aller Startups, aller erfolgreichen, die auch schon Finanzierungsrunden bekommen haben, in den ersten Jahren nochmal ihr Geschäftsmodell ändern. Und zwar nicht nur leicht anpassen, sondern wirklich grundsätzlich ändern. Und die werden damit auch erfolgreich, weil man eben sieht, wo die Bedarfe wirklich sind und wie man die Technologie zum Beispiel, die man hat, noch sinnvoller einsetzen kann.
Genau, glaube ich auch sofort. Super Schlusswort. Vielen Dank, Sebastian, dass du da warst und vielen Dank für deine vielen Tipps. Ich denke, da werden einige Gründer was rausziehen können. Und wenn euch das gefallen hat, was wir hier gesprochen haben, dann gebt uns gerne eine Bewertung, auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung und folgt doch unseren weiteren Folgen und schaut mal, mit wem wir da sonst noch so sprechen.
Sehr schön, hat mich gefreut.
Toll, danke, dass du da warst.
Gerne, bis dann. Ciao. Ciao.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Gründwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.